die Panama-Papiere, die Bankenkrise, viele andere Dinge, die uns beschäftigen, die Flüchtlingsfrage natürlich und ganz Deutschland redet über Böhmermann. Dabei geht es ja nicht nur um Jan Böhmermann, es geht um Gewaltenteilung, es geht um den Rechtsstaat und es geht um die Frage, in welchem politischen System und welcher Medienlandschaft wir leben wollen. Darüber könnte man jetzt ewig reden und das mache ich natürlich mit Sergei Lochthofen. Schönen guten Morgen, Herr Lochthofen.
Guten Morgen, aber wir machen es nicht ewig, wir versuchen es kurz zu machen, wie immer.
Also das hätte sich ja kein Mensch träumen lassen, dass dieser Paragraph 103 nochmal aus der Mottenkiste rausgeholt wird. Und das ist ja ein Comedian, ein Kabarettist, ein Quatschmacher aus einem Spartenkanal, das schafft, Geschichte zu schreiben.
Naja, es ist schon der Umstand, dass wir uns hier darüber unterhalten müssen, schon viel zu groß. Also ich glaube, es ist eine, sag ich mal, aufgeblasene Geschichte. So grundsätzlich sind die ganzen Dinge, die da besprochen werden, nicht. Dass der Paragraph 103 nun rausgeschmissen wird, offensichtlich, das ist schon mal ganz gut. Da gibt es ja noch ein paar andere, die aus prähistorischen Zeiten stammen. Und wir müssen ja daran denken, dass selbst für Schwulen und Lesben es ja noch nicht lange und selbstverständlich ist, dass sie ganz normal wie alle anderen hier leben können. Lange Zeit bis in die 70er Jahre war die Gesetzgebung da ja auch völlig restriktiv nach wie vor. Das heißt, wir sind im Wandel und insofern ist es ganz gut. Nur, dass diese Geschichte mit hochgeblasen wird zu einer Grundsatzentscheidung, mit Befragungen, mit fast Rücktrittsforderungen an die Kanzlerin, das ist doch wirklich Unsinn. Ich glaube auch nicht, dass ganz Deutschland sich darüber redet. Das ist jetzt wirklich eine kleine Aufregung in der Elite, wo man auch zu Recht fragt, wie weit kann man als Satiriker, als Journalist gehen? Das muss auch immer wieder ausgelotet werden. Ich habe ja auch mit dem Thema als Presseratsmitglied immer wieder zu tun. Wir hatten Titanic immer wieder als Thema. Ich erinnere daran, dass sie ein Cover-Foto-Zeichnung hatten vom Benedikt mit einer Soutane, die beschmutzt war und dass er ein Leck hatte, war der, sagen wir, Untertitel der ganzen Geschichte. Da ist es klar, dass ein Weihbischof in Erfurt das anders sieht vielleicht als diejenigen in der Redaktion. Damals gab es eine Mehrheitsentscheidung im Presserat, die Titanic wurde gerügt. Ich bin selbst sehr tolerant an dieser Stelle. Ich glaube, Satire darf sehr viel. Und ich glaube, es ist auch ein großes Maß an Heuchelei da, wenn man bei Charlie Hebdo oder bei den Mohammed-Karikaturen wieder eins steht und sagt, das dürfen Satiriker, das sollen sie machen. Und wenn es dann hier an dieser Ecke, sag ich mal, nicht sehr gut gemacht ist, das ist eine Geschmacksfrage natürlich, dann der Herr Böhmermann plötzlich in dieser Situation sich wiederfindet, natürlich hat er mal eine große Werbung. Also mal sehen, was er draus macht.
Deine Grenzziehung, ist die überhaupt möglich? Weil Sie sagen, Satire darf fast alles. Kästner sagt ja, Satire darf alles. Kann man die Grenzen überhaupt ziehen und wer sollte die ziehen? Was gäbe es da eine Instanz?
Naja, auf der einen Seite ist die Gesellschaft im Wandel. Das heißt, vor 50 Jahren wäre vieles, was heute gemacht wird, einfach nicht möglich. Das ist, schauen Sie allein, Sie einen Tatort heute Abend sehen oder morgen, wie viel da Fleisch gezeigt wird, Vergewaltigung, andere Dinge. Die sind in 50er, 60er Jahren so im Film nicht möglich gewesen. Das heißt, die Gesellschaft verändert sich auch in ihren Auffassungen. Insofern muss man das auch jedes Mal diskutieren, auch an so einem Fall entlang, aber doch nicht mit dieser, sag ich mal, staatszerstörenden Diskussion, ob hier sozusagen der ganze Staat ins Wackeln kommt, doch nicht wegen Herrn Böhmermann und nicht wegen Herrn Erdogan und der Ziege. Also ich glaube, das ist alles übertrieben und das ist der Punkt, der uns ja immer wieder auch beschäftigt hier im Espresso-Plausch, dass im Augenblick viele, viele Themen gleich hysterisch, gleich am obersten, sagen wir an der Decke diskutiert werden. Schauen Sie mal, wenn jetzt ein bösartiger Konkurrent von Ihnen in einem anderen Radiosender Sie als Kinderschänder in einem Gedicht bezeichnet. Es ist ja auch eine Frage Ihres Temperaments. Sie sagen, ach, der ist sowieso doof, da reagiere ich gar nicht drauf, was ja normalerweise vielleicht auch der Fall gewesen wäre von Erdogan. Übrigens, Benedikt hat dann seine ganzen Geschichten auch zurückgezogen gehabt gegen die Titanic. Das heißt, es war sehr klug, das, sag ich mal, dann sein zu lassen. Hier wird es durchgezogen, weil man natürlich in der Türkei ganz anders die Dinge sieht. Und da muss man dann im Einzelfall sich damit beschäftigen. Man hat immer mal im Leben zu tun mit solchen Sachen. Ich glaube, die Gesellschaft zeigt da auch ihre Reife. Und wenn das dann vor Gericht geht, muss das Gericht entscheiden. Auch da werden zum Teil die Urteile, sagen wir, einige werden anderer Meinung sein als Richter, die einen werden das so entscheiden. Also da muss man sich das Ganze anschauen. Es kann sogar durch mehrere Instanzen gehen. Und das ist der Rechtsstaat dann.
Das ist Rechtsstaat und Gewaltenteilung natürlich, die ja hoffentlich funktioniert. Trotzdem habe ich das Gefühl, dass, wenn es um das Verhältnis zu Staaten oder zu Staatsmännern geht, dann natürlich mit zweierlei Maß gemessen wird. Was will man von denen? Wenn es gute wirtschaftliche Beziehungen gibt, wenn es politische Verbindungen gibt, dann ist man nicht ganz so streng. Und wenn es Systeme sind, mit denen man nichts zu tun hat, da kann man schon mal ordentlich draufhauen und auf die Menschenrechte pochen. China ist ja das beste Beispiel.
Ja, so ist das im Leben. Ich meine, wir haben einen gewissen Pragmatismus. Dieses Land lebt sehr stark vom Export, von der Wirtschaft. Das heißt, man muss natürlich aufpassen, dass man nicht an jeder Stelle genauso an die Dinge herangehen kann. Das mag jetzt im Einzelfall auch ein bisschen ungerecht sein, aber ich glaube, in der Summe gibt es ja an der Positionierung Deutschlands keine Frage und auch in dieser Situation keine Frage. Ich finde es ja vor allem lustig, also fast lustig, dass die gleichen Leute, die so hysterisch geschrien haben, wir werden übervölkert und es kommt eine Flut über uns herein und Chaos in Deutschland, vor einem Dreivierteljahr das schrieben, heute sagen, ja, kann man denn mit Erdogan überhaupt irgendwelche Geschäfte machen? Und das sieht ja aber jetzt auf Lesbos ja ganz schlimm aus und können wir diese Bilder weitertragen? Die gleichen Leute, ohne sich zu schütteln, ohne sich zu schämen, erzählen 100% das andere. Ich glaube, da müssen wir einfach zu mehr Ruhe und Gelassenheit kommen. Das war eigentlich immer eine Stärke der Bundesrepublik.
Hm. Wenn wir gerade beim Verhältnis zu Staaten oder zu Staatsmännern sind, dann müssen wir natürlich zu Russland kommen und zu der Reise von Bodo Ramelow. Das Russland-Verhältnis bleibt schwierig, ist schwierig und da gibt es auch keine gesamteuropäische Haltung und eine gesamtdeutsche auch nicht, oder?
Ich glaube, es ist gerade im Wandel. Ich bin ja heute Abend beim MDR um 22.05 Uhr. Fakt ist, da geht es um Russland und das Thema, wie kompliziert ist das? Es gibt unterschiedliche Auffassungen hier auch. Auch ein Gefühl in einem Teil der Bevölkerung, wir würden da vielleicht falsch laufen. Das Bemühen von Ramelow vielleicht für die Landwirtschaft etwas zu tun, das ist nicht unwichtig. Wir wissen, die Bauern sind durch die Milchpreise, durch die ganze Entwicklung, auch mit dem Embargo zusammenhängt, an die Wand gepresst. Da muss man etwas tun. Aber wenn Sie jetzt sehen, ich meine, ich glaube, Ihre russische Kenntnisse sind nicht so überragend, aber letzte Woche hat ja Putin seine berühmte Fernsehdebatte geliefert mit vielen Fragen. Da sind schon Nuancen gewesen, dass die Russen auch einlenken. Sie stecken in einer schweren Wirtschaftskrise und müssen zusehen nach den militärischen Geschichten, dass sie jetzt sich mit der Innenpolitik, mit der Wirtschaft beschäftigen. Das ist in Russland sehr schwer, wenn sie hören, dass Obama plötzlich nicht mehr der Oberfeind ist, was er die ganze Zeit war, sondern auch mit wohlwollenden Worten seitens Putins bedacht wird. Das heißt, also die Russen signalisieren nach außen hin das Treffen mit der NATO wieder und all die anderen Dinge. Man möchte doch eigentlich bitte wieder ganz normal behandelt werden, was nicht ganz einfach ist. Die Krim bleibt annektiert, die Russen werden sie nicht wieder rausgeben. Das wird für uns nicht einfach, aber wir müssen uns mit den Russen verständigen. Das ist einfach ein Gebot der Vernunft und auch der Schleue hier auf diesem Kontinent. Und ich glaube, die Deutschen, auch die Kanzlerin, haben da den Kontakt nie abreißen lassen. Sie sind eher diejenigen gewesen, auch immer wieder die Franzosen noch mit ins Boot geholt, die für Verständigung werben. Ja. Und da glaube ich schon, ist ganz gut, auch wenn jemand wie Ramelow dann nach Russland fährt, nach Kasan. Kasan ist die Hauptstadt von Tatarstan, das ist eine aufstrebende Republik in Russland, muslimisch geprägt, türkisch geprägt. Die Türken hatten eine ganz große wirtschaftliche Investition. Die sind jetzt durch das Embargo auch getroffen, diese Region. Also da gibt es Anknüpfungspunkte, wo wir ganz gut auch, sag ich mal, weitermachen könnten und diese kleine Eiszeit, die ja bestanden hat, vielleicht hinter uns bringen. Also heute Abend ist die Diskussion auch zu diesem Thema.
Heute Abend heißt 22.05 Uhr im MDR, im Mitteldeutschen Rundfunk. Fakt ist, heißt die Sendung und da ist Sergei Luchthofen dabei.
Das haben wir mal sehr schön gesagt. Dankeschön.
Gern. Zu Thüringen und brechen das runter auf Erfurt. Da ist ja auch eine ganze Menge los. Wir haben vorläufige Haushaltsführung, die Kultur und die Jugendarbeit bangt und jetzt ist auch noch die Frage, was mit den Bädern wird. Das Bäderkonzept hat ja eigentlich vorgesehen, das Drei-Brunnen-Bad zu erhalten. Jetzt steht es zur Debatte. Ich habe ja das Gefühl, dass das Rhein-Brunnenbad Kulturgut ist, Erfurter Kulturgut. Ist das jetzt zu sentimental und zu viel gesagt?
Nein, wir beide stehen ja nicht unter Verdacht, dass wir hier irgendwie unsere Kindheit, sag ich mal, unbedingt bewahren wollten. Sie kommen aus Gera und sind dort groß geworden. Ich bin in Gotha groß geworden, lebe natürlich sehr lange schon in Erfurt und mit dieser Stadt. Und natürlich weiß ich, was für junge Leute, für unsere Kinder, sag ich mal, Drei-Brunnen-Brat oder solche Sachen zu bedeuten haben. Oder das Bachstelzen-Café, das glücklicherweise jetzt auch wieder, sag ich mal, von sich reden macht. Und ich war mal dort, ich finde es sehr schön, diese Entwicklung. Und insofern würde ich es, obwohl ich selbst nie groß dort gewesen bin im Drei-Brunnen-Bad, ist als sehr, sehr traurig empfinden, wenn solche Dinge aus dem Stadtbild verschwinden. Sind sie einmal weg, gibt es sie nicht mehr. Das heißt, Vielfalt geht verloren. Und ich glaube, viele Städte, große Städte, machen jetzt Anstrengungen genau in die andere Richtung. Schauen Sie nach Paris, schauen Sie nach Berlin. Die versuchen irgendwo ein bisschen Sand hinzukippen an dem Seineufer oder an die Spree und laden dann Menschen ein, sich dort zu entspannen. Wir haben die Möglichkeit, in dieser Stadt das zu haben. und wollen das dem opfern. Ich vermute mal, es geht hier einzig und allein um Geld, um die Frage, wo kann man ein paar Töpfe anzapfen, die man noch zusätzlich bekommt, und die kriegt man nicht für ein Freibad, ein historisches, sondern für andere Dinge. Mhm. Und da muss die Stadt einfach aufpassen, dass, sag ich mal, eine Zeit oder ein Bürgermeister nicht einfach dafür steht, dass die Dinge, die hier da waren, geschlossen werden, in viel schwereren Zeiten geöffnet waren. Wir sind ja heute in einer reichen Situation, auch wenn tatsächlich das Geld vorne und hinten fehlt in so einer Stadt. Aber es ist, man kann ja nicht sagen, wir sind viel ärmer geworden in den letzten 50 Jahren. Also da muss man einfach mehr Fantasie zeigen. Und ich glaube, aus meiner Sicht wäre es ja viel logischer, dieses Dreibrunnenbad historisch wieder herzurichten. Das heißt, wie vor 100 Jahren, das ist eines der ältesten in Deutschland. Das heißt, da kann man anknüpfen und das zu einer Attraktion machen. Vor allem auch für Menschen, die jetzt nicht mit dem Auto irgendwo hinfahren wollen. Das ist ja noch stadtnah alles. Also das wäre sehr, sehr traurig, wenn da irgendwas passieren würde, wirklich.
Und für Menschen, die Hautprobleme haben, ich bin nämlich, als ich das erste Mal im Dreibrunnenbad war, total erschrocken. Da habe ich irgendwie Wasser geschluckt und merkte, oh, das ist ja total salzig. Bis ich dann feststellen musste, da ist Salzwasser drin, das ist nicht geklort, das kommt eben aus der tiefen Sohle, aus dem Salzbrunnen, und das ist auch was Besonderes. Kühles, salziges Wasser.
Kühl ist gut, also ich glaube, jeder, der da reinspringt, schlottert erstmal. Das ist nun mal so. Aber wie gesagt, das ist eine sagen wir, Attraktion in der Nähe der Innenstadt. Man fährt mit dem Fahrrad dorthin oder läuft und spaziert dorthin. Mich hat immer mehr geärgert, dass leider, sage ich mal, wie es in Deutschland ist, eben halt die Öffnungszeiten, wann man aufmacht, wann man zumacht, das natürlich sehr ernst in Deutschland genommen wird und festgelegt wird. Das heißt, wenn im Mai, bevor die Bäder öffnen, schon mal 14 Tage schönes Wetter ist, da ist eben halt zu. Und wenn es dann wieder regnet, pünktlich zur Eröffnung der Badesaison, dann ist es auf. Also da muss man zu mehr Flexibilität kommen. Das erwarte ich heute von der modernen Verwaltung. Aber nicht die Frage, wir schließen das und machen da vielleicht eine kleine Liegewiese dazu. Das wäre vielleicht in der Innenstadt gut. Also ich glaube, wir haben ja auch dort genug Wasser, dass man da irgendwo eine Art Strand einrichtet, wo junge Leute aus der Stadt auch, sage ich mal die Füße ins Wasser hängen und dort sich sonnen können. Das wäre für mich eine gute Entwicklung der Sache. Aber zu schließen, wenn es weg ist, ist es weg. Und wir haben vieles schon geschlossen in dieser Stadt.
Wir machen einen kleinen Vorausblick auf unseren nächsten Espresso-Plausch, denn ich bin häufig angesprochen und angeschrieben worden, Fragen, was Sie denn über die Umstrukturierung der Funke Mediengruppe ZGT und was nun aus OTZ und TLZ wird. Wollen wir das nächste Woche ausführlicher besprechen oder gibt es da was Aktuelles zu sagen?
Wir hatten ja ein ziemlich gut besuchtes Forum mit viel Aufregung. Die Darstellung in den Zeitungen war natürlich sehr geglättet dann. Da war ein bisschen mehr im Gespräch, das ist klar. Aber soviel ich weiß, ist morgen im August Tina Kloster eine Belegschaftsversammlung der Mitarbeiter von oben von Bindersleben. Da wird einiges offensichtlich verkündet werden. Also es steht ja nach wie vor, 150 Arbeitsplätze werden gestrichen. Das heißt, es hängt über vielen auch die Entscheidung, ob sie ihre Arbeit verlieren oder nicht. Da schauen wir mal, was dabei rauskommt, was man auch hört dazu. Das ist ja, es gibt ja keine Kommuniqués, mit denen man wirklich gut arbeiten kann. Und da können wir vielleicht nächste Woche noch drüber reden. Bei der TLZ, ja, auch da ist natürlich die Situation sehr schwer. Ne?
Sagt Sergei Lochthofen, und nächste Woche wieder kurz nach 9 im Espresso-Plausch. Ich wünsche Ihnen bis dahin eine schöne Woche und noch einen schönen Tag. Tschüss.
Und ich wünsche unseren Zuhörern einen schönen sonnigen Tag.